Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Peller.
Hallihallo. Armin Wolf und die FPÖ. Die Pressefreiheit in Österreich mal wieder unter Druck.
Grimme Online Award und die Nominierten. Den Perlen im Netz auf der Spur.
Frank-Walter Steinmeier und die Republika, worauf wir uns in der nächsten Woche bei der Netzkulturkonferenz einstellen können.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Georg Rechtle vom WDR. Er kommentierte gestern in den Tagesthemen die aktuelle Kampagne der österreichischen Rechtspartei FPÖ gegen den ORF-Journalisten Armin Wolf. In seinem Kommentar richtete Rechtle seinen Blick auch auf die deutschen Medien. Hier ein Ausschnitt aus dem Kommentar aus den Tagesthemen.
Was wir in Österreich gerade erleben, ist ein kühl kalkulierter Frontalangriff einer Regierungspartei auf die Pressefreiheit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Und deshalb muss Armin Wolf die Solidarität aller Demokraten gelten, auch aus Deutschland. Wer nämlich glaubt, dass uns das hier nicht drohen könnte, der täuscht sich. Der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, hat den WDR aufgefordert, mich aus allen Funktionen zu entfernen, weil ihm meine Kommentare zur AfD nicht passen. Die Kampagne gegen Armin Wolf zeigt, es wird Zeit, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Deutschland darauf besinnt, wofür er eigentlich da ist. Dafür nämlich, die Grundfreiheiten in diesem Land mutig zu verteidigen, als Schutzbastion der Demokratie. Das ist sein verfassungsgemäßer Auftrag und der ist 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes aktueller denn je.
Die zweite Meinung.
Später in der Sendung kommentiert die österreichische Kollegin Olivera Stajic bei uns den Fall Armin Wolf. Wir bleiben mit der zweiten Meinung aber noch einen Moment gedanklich in Deutschland und deswegen kommt die zweite Meinung von Herrn Pähler.
Ich stimme Georg Rechtle ja zu und auch irgendwie doch wieder nicht. Ganz bei ihm bin ich natürlich persönlich, wenn er selbst angegriffen wird. Und bei ihm bin ich auch, wenn es darum geht, dass wir Medien solidarisch zusammenstehen. Nämlich immer dann, wenn die Pressefreiheit offen angegriffen wird oder auch nur der Versuch unternommen wird, dieses ja wichtige demokratische Freiheitsrecht zu unterlaufen. Jegliche Grenzüberschreitung dieser Art müssen wir gemeinsam öffentlich anprangern, finde ich. Ich teile aber nicht, und das ist das, die bei Rechtle irgendwie unterschwellig auch doch sehr mitschwingende pessimistische Haltung mit Blick auf den gegenwärtigen Zustand unserer Medien und auch deren Bedrohungslage. Wir haben zum Glück, glaube ich, noch keine österreichischen Zustände und ein im Kern funktionierendes Verhältnis von Politik, Gesellschaft und Medien. Wichtig ist jedoch, dass wir uns darauf nicht ausruhen, sondern jetzt gemeinsam eine zukunftsfähige Vision freier Medien in einer zunehmend polarisierten Welt des 21. Jahrhunderts entwickeln.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das nominierte Medienmagazin. Vielleicht habt ihr es schon in der Twitter-Timeline gesehen. Irgendwie hat es eure Medienbubble erreicht. Es war heute das Gesprächsthema der Grimme Online Award. Denn heute hat das Grimme-Institut in Köln die Nominierten bekannt gegeben.
1200 Angebote sind eingereicht worden und die Nominierungskommission hat die schwere Aufgabe bewältigt und hat 28 davon rausgewählt. Und jetzt muss die Jury entscheiden, wer den Grimme Online Award gewinnen soll. Und in der Jury sitzt dieses Jahr wieder, tada, Daniel.
Ja.
Hast du dir schon angeschaut, wer nominiert ist?
Nein. Ich hab mich echt noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich dachte, das ist ein toller Moment, wenn wir die einfach uns hier anschauen und auch mal gucken, wer nominiert ist, damit ich da auch wirklich jetzt ganz neutral dran gehen kann, um dann später vielleicht zu entscheiden, also als ein kleiner Teil der großen Jury, dann auch, wer gewinnt. Und damit wir das auch machen können und auch eigentlich wissen, worum es geht und was eigentlich die Angebote sind, die da große Freude in diesem Jahr machen, haben wir unseren Was mit Medien-Reporter Benjamin Weber heute bei der Präsentation dabei gehabt. Und er wird uns jetzt präsentieren, welche großen Trends und welche Nominierten mit dabei sind. Hallo Benjamin.
Hallo.
Ja, wie ist das so bei der Bekanntgabe der Nominierten? Was hast du da heute mitgenommen? Wie war's?
Das war eine sehr nette Veranstaltung. Die Stimmung ist da, ich war das zum zweiten Mal, ist immer ganz gut, weil die ganzen Nominierten sind so super happy, dass sie nominiert sind und endlich drüber reden können. Und dann wird am Anfang immer die Pressemitteilung verteilt und so weiter. Und dann gab es da direkt so eine Art negatives Statement von der Nominierungskommission. Die hat nämlich gesagt, dass sie eigentlich dieses Jahr so ein bisschen was vermisst hat. Und auch Frauke Gerlach, die Direktorin vom Grimme-Institut, hat das auch in der Pressekonferenz direkt gesagt. Und ich habe sie dann auch gefragt, was fehlt ihr denn eigentlich?
Etwas die Innovation, wobei ich da auch immer so ein bisschen sagen würde, so gemacht. Es ist immer so ein Reflex von Jurys und Kommissionen zu sagen, uns fehlt die Innovation. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir einfach sehr gute, gesellschaftlich relevante Angebote haben. Was fehlt, und das fehlt auch der Nominierungskommission, das fehlt Grimme schon seit vielen Jahren, die haben keine, so gut wie keine Angebote für Kinder. Und das fehlt tatsächlich.
Ja, sie sagt, Kinder sind eigentlich schon viel früher, als man es gerne hätte, im Internet unterwegs, und da gäbe es viel zu wenig. Ansonsten sind einige der großen Medienhäuser mit Angeboten dabei, viele kleine Sachen und viele Sachen auch mit Vorbildcharakter, würde ich mal sagen.
Sag mal, was ist dir dann so persönlich aufgefallen dabei?
Ja, es gibt eine Seite, die heißt madebyeyes.de. Da berichtet ein ALS-Erkrankter von seiner Krankheit und wie es ihm damit geht. Und das Abgefahrene ist, er schreibt mit seinen Augen. Der hat so einen Computerapparat, wo er mit Lichtreflexion, mit seinem Blick schreiben kann. Und dann Texte veröffentlicht auf dieser Seite madebyeyes.de. Und er wurde dann da irgendwie sozusagen interviewt. Also dann hat man das Mikrofon an den Klaus, so heißt das Soundausgabesystem, gehalten. Und da wurde er gefragt nach der Motivation hinter madebyeyes.de.
Ich will Hoffnung machen und zeigen, dass das Leben oft abseits der Normalvorstellung eines glücklichen Daseins nicht weniger fröhlich und lebenswert sein muss. Zudem ist es mir ein Bedürfnis, auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, in irgendeiner Weise Positives zu bewirken.
Ja, ganz schön deeper Auftritt war das irgendwie, vor allen Dingen, weil er auch so davon gesprochen hat, sein Sohn zum Beispiel findet diese Stimme so ganz normal, die Stimme des Vaters. Es ging natürlich auch darum, dass er bald sterben muss, so, und das war schon ganz schön krass irgendwie so. Und da war er nicht der Einzige eigentlich unter den Nominierten, der mit einer körperlichen Benachteiligung lebt und das Internet dafür benutzt, darüber zu sprechen. Es gibt noch einen Blog, lydiaswelt.com, Lydia Zubeck, die ist blind und hat Migrationshintergrund, und die bloggt über ihren Alltag auf lydiaswelt.com, und das fand ich auch relativ beeindruckend.
28 nominierte Projekte gibt es, das heißt, es ist wirklich, also mehr hätten gar nicht nominiert werden können. Das spricht für ein enges Feld. Wenn du jetzt mal so die Nominierten als Ganzes dir anschaust, gibt es da irgendeinen Trend, irgendwas Neues, was du festmachen kannst?
Was die Form angeht, war eigentlich alles vertreten. Kein Instagram-Format, das gab es ja letztes Jahr, Mädelsabende, diesmal nicht. Aber Blogs, Podcasts, datenjournalistische Aufarbeitung, YouTube-Format, journalistische Portale, die genossenschaftlich finanziert sind, das sind gleich zwei nominiert, Republik und die Krautreporter. Da war im Saal heute so, aha, Krautreporter gibt's also auch noch. Da hatte ich so ein bisschen vergessen. Ja, und dann, was mir eben aufgefallen ist, was ich da noch ganz interessant fand, Stichwort Podcast, Rise and Shine. Die sind ja ein Podcast von zwei jungen Journalistinnen, Mintu Tran und Vanessa Wu. Und die haben was gemeinsam, nämlich sie haben einen vietdeutschen Migrationshintergrund. Und in ihrem Podcast, das ist ein Gesprächspodcast, da sprechen sie eben darüber, wie es gewesen ist, als Vietdeutsche in Deutschland aufzuwachsen. Und ich habe mit Mintu gesprochen heute und habe sie gefragt, weil ja auch immer sozusagen bei diesen Migrationspodcasts, von denen es ja mehrere gibt, immer so gesagt wird, so ja, die, warum finden die denn eigentlich nicht in den großen Medien statt, und warum machen die ihre eigenen Podcasts?
Ups. Ich glaube, es geht halt darum, seine Geschichten aus seiner Perspektive und zu seinen Bedingungen zu erzählen. Also wenn wir halt irgendwie von einer Mehrheitsgesellschaft angeguckt werden und über diese Massenmedien durch diese Brille angeschaut werden, sind wir immer irgendein Klischee oder man hat irgendwie ein komisches Interesse an uns. Und so können wir halt einfach so von unserem Leben erzählen und was uns wirklich bewegt. Also ich hätte zum Beispiel eine unserer schönsten Folgen, finde ich, ist die deutsche Ersatzverwandtenfolge. Wenn ich die bei meinem Arbeitgeber gepitcht hätte, wäre das, also das wäre einfach nicht durchgekommen als Thema. Das ist zu wenig relevant in dem Sinne.
Du hast ja gerade auch schon von einem Podcast gesprochen, und es sind in diesem Jahr ja auch mehrere nominiert. Auch wenn du gerade gesagt hast, es gibt nicht so einen Trend irgendwie, aber zahlt das doch auf den Podcast-Hype ein, den wir ja hier bei Was mit Medien auch schon seit Monaten immer wieder eigentlich thematisiert haben?
Ja, also für das Grimme-Institut ist es auf jeden Fall ein Trend. Die haben gesagt, die haben extra sich nochmal mit Podcasts beschäftigt und haben gesagt, ja, Podcasts sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das sieht man auch daran, dass es kaum einen mehr gibt, bei dem Sophie Passmann nicht Gast war, wurde gesagt. Und dann, ja.
Ja, war sie schon bei uns, Herr Pähler?
Ich glaube nicht, doch.
Bei einer Übergabe, ne, weil sie dann im Podcast nach uns.
Ja, stimmt. Aber sie war ein bisschen da.
Ja, Ja, aber nicht so richtig als Gast, oder zählt das?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Wir können sie einladen, ansonsten haben wir sie auch gehabt.
Naja, aber eben, also uns wurde halt gesagt, ja, Podcasts sind jetzt wirklich mitten in der Gesellschaft angekommen, was man, oder in der Mediengesellschaft angekommen, was man eben auch daran sieht, dass alle großen Medienhäuser jetzt, also was weiß ich, Süddeutsche Zeit und so weiter, auch schon seit längerem Podcasts machen. Es wurde ja auch eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen komisch aufgenommen, dass eigentlich kein Podcast ausgezeichnet worden ist. Obwohl es ja letztes Jahr auch schon welche gab.
Aber da waren auch gute unter den Nominierten. Und hier haben wir auf jeden Fall noch einen guten Überblick bekommen über die Nominierten des Grimme Online Awards. Wenn ihr selber neugierig seid, ihr könnt sogar auch mitbestimmen, welches der Projekte gewinnt. Es gibt auch einen Publikumspreis. Wenn ihr auf grimme-online-award.de/voting geht, könnt ihr mit abstimmen. Und wir haben auch die ganze Linkliste zu den ganzen Projekten, die dort notiert sind, auch online verlinkt. Den Link findet ihr über deutschlandfunknova.de. Benjamin Weber, Dankeschön.
Gerne.
Was mit Medien? Das sich treffende Medienmagazin.
Die Republika steht an. In alten Medien wird ja immer noch gerne oft von der Bloggerkonferenz gesprochen. Auf der Homepage steht aber ganz offiziell The Most Inspiring Festival for the Digital Society. Oha! Für viele ist es aber auch einfach nur ein fester Termin im Kalender.
Ja, und jetzt steht sie kurz bevor die Republika 2019. Am kommenden Montag, Dienstag, Mittwoch findet sie in der Station Berlin statt. Schon jetzt am Wochenende, da gibt's vorab wie im letzten Jahr das Netzfest im Park am Gleis 3. Gratis draußen und für alle, und wir freuen uns auch schon drauf. Und
ja, auf euch vor allen Dingen. Zwei Gründen, denn einmal ist die Republika ein toller Ort, um sich den Kopf mit vielen Ideen aufzuladen. Und dann ist es auch der Ort, an dem wir euch treffen können. Es ist ja so irgendwie so, jedes Jahr treffe ich auch viele von euch, die sagen dann, erzählen mir dann irgendwas von was mit Medien, was sie gehört haben. Und das finde ich immer prima. Und in diesem Jahr könnt ihr nicht nur mich anquatschen, sondern auch Herr Pähler. Was ist denn da los, Herr Pähler? Das erste Mal seit 10 Jahren oder so, dass du bei der Republika wieder bist?
Ja, ich glaube, so über den Daumen könnte das tatsächlich hinkommen. Ich kann Hammer. Mich noch wirklich an diese ganz frühen Jahre erinnern, hier Kalkscheune und so. Mhm. Und ich handle häufig scheinbar so ein bisschen nach dem Prinzip, kennst du eine, kennst du alle. Aber ich habe mir überlegt, dann bevor die Menschen immer noch weiter behaupten, Herrn Pähler gibt's gar nicht oder der ist eine KI oder so,
ja,
sollte ich vielleicht wenigstens den Versuch unternehmen, mal den Gegenbeweis anzutreten. So. Ja. Also ein bisschen so zum Anfassen und so.
Das I würde ich jetzt klein schreiben bei KI, aber auf jeden Fall nutzen wir es.
Vielleicht auch nur K.
Das nutzen wir es völlig aus, dass du da bist, freuen uns da sehr drüber und wollen das auch ein bisschen mit euch feiern. Denn ihr könnt bei einer Aufzeichnung von Was mit Medien dabei sein. Dazu später mehr, aber wir sind ja euer Service-Medien-Magazin und deswegen wollen wir erstmal ein riesiges Problem lösen. Mhm. Wie stelle ich meinen Kalender zusammen?
Da gibt es ja, glaube ich, so zwei Typen. Ne? Die einen, die planen schon Wochen im Voraus, alles bis ins kleinste Detail, optimieren quasi die Slots, die sie besuchen. Die anderen, die nehmen es sich vor, um dann irgendwie zumindest am Morgen im Hotelzimmer nochmal ganz schnell zu schauen, was sie denn jetzt gleich am Tag machen. Ich glaube, ich habe noch die Chance, ein bisschen früher als der Hotelzimmer morgen zu sein. Aber ich finde, es ist ja auch viel Auswahl, oder?
Ja, damit es euch nicht stresst, geben wir euch jetzt Tipps für das Republika-Programm und wie ihr es euch am besten zusammenstellt. Und die kommen von Janine Koch. Sie ist die Direktorin der Republika und jetzt live bei Eine Stunde Was mit Medien. Guten Abend, Janine.
Hallo, schönen guten Abend euch.
Ja, der Republika-Termin, der ist ja nicht nur bei vielen Netzmenschen ein Pflichttermin im Kalender, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Du hast so schnell geredet. So viele Fragen noch vor uns, so wenig Zeit. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt in diesem Jahr zur Eröffnung. Was erwartet ihr denn von ihm?
Oh, also wir erwarten erstmal, dass er da ist und eine Rede hält, so wie er es angekündigt hat. Und er ist ja auch das erste Mal dabei. Wir haben ihn schon mehrfach eingeladen und wir freuen uns jetzt erstmal, dass er kommt. Und du hast es so schön anmoderiert mit bei vielen Leuten einen Pflichttermin im Kalender. Wir hoffen natürlich, dass es ein Pflichttermin für ihn in seinem Kalender wird.
Wer jetzt aber, sag ich mal, kurz vor der Republika bis jetzt nur einen ganz kurzen Blick auf euer Programm werfen konnte und sich das eben noch für sich persönlich dann zusammenstellen muss, was sollte denn die Besucherin, der Besucher in diesem Jahr auf jeden Fall wissen?
Also auf jeden Fall wissen sollte er. Er kommt immer, oder sie kommt immer ein bisschen drauf an, ob es eine Mehrfachbesucherin oder ein Newbie sozusagen ist. In jedem Fall viel Energie mitbringen, weil das wirklich viel, viel Programm ist. Und zwar insgesamt 600 Sessions. Wir haben über 1000 Speaker und sind an 27 verschiedenen Spielstätten unterwegs. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Veranstaltung in diesem Jahr. Und deswegen wäre es ganz gut, vielleicht auch ein bisschen bequeme Schuhe dabei zu haben und ein bisschen ausgeschlafen zu sein. Erstmal so als Grundsatz dazu. Wir haben in diesem Jahr das erste Mal nicht nur die Station als Spielstätte, sondern auch das Kühlhaus. Das war schon häufiger dabei, was gleich nebenan ist. Und erstmals in diesem Jahr auch den Museumspark vom Deutschen Technikmuseum und das Bipart, Park am Gleisdreieck, was eigentlich ein Coworking-Space ist, den wir jetzt umfunktionieren für die Republika als sogenannten Reconnection-Space, wo man ein bisschen gemeinsam entschleunigen kann in einer sehr schön behüteten Community.
Und ich sag mal, neben diesen allgemeinen Setting-Variablen, die du gerade beschrieben hast, gibt es auch inhaltliche, thematische Trends, die euch bei der Programmzusammenstellung in diesem Jahr besonders aufgefallen sind?
Ja, absolut. Also wir haben schon im Vorfeld selber eigene Themen natürlich definiert. Es gibt ja auch immer die Tracks, die sowieso jedes Jahr feststehen und daraus resultieren dann eine Vielzahl an Untertopics. Aber was für uns vollkommen klar war, dass die Themen Nachhaltigkeit einen ganz großen Fokus einnehmen werden. Das haben wir auch in diesem Jahr auf ganz vielen Ebenen gespielt. Wir sind mit dem Bundesministerium für Umwelt- und Reaktorsicherheit, haben einen sehr großen Partner, wo wir das Thema auch aus vielen Perspektiven betrachten. Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf allen drei Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Dann natürlich das Thema Smart City, da haben wir ein eigenes Topic zu, das heißt meine Stadt, deine Stadt, keine Stadt, und werden uns diese Begriffe einmal genauer angucken, was dazu zählt. Und natürlich Mobilität, ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr. Und was man so nebenbei noch so bemerkt, ist natürlich Podcasts nach wie vor im absoluten Kommen. Ja. Da werden wir auch eine eigene Bühne für haben, und wir haben Richard Gutjahr vor Ort, der auch auf einer großen Bühne dann nochmal zu Gast sein wird, auf unserer Podcast-Bühne. Also das sind so ein paar Trendthemen, um die schon mal so ein bisschen genannt zu haben. Genau.
Welches Peak, also ist ja auch eigentlich gemein, so zu fragen, so jetzt hier mal eben in 5 Minuten das ganze Programm durchzurattern, aber so welche Speaker-Perlen, die sollte man bei der Programmplanung auf keinen Fall übersehen? Man kann sich dann entweder entscheiden, da gehe ich hin oder gehe ich bewusst nicht hin.
Ja, es ist immer so fies, ne? So Leute rauszuheben, die von ganz vielen tollen Speakern noch ganz viele tolle hervorzuheben. Ich habe gerade eins schon genannt mit Richard Gutjahr. Wir haben Alex Gerst natürlich dabei, worüber wir uns sehr, sehr freuen, der jetzt das zweite Mal zur Republika kommt. Eine riesige, tolle Perle wird auf jeden Fall auch Sibylle Berg mit Katja Riemann sein, die gemeinsam mit Nora Al-Badri und Heta Multanen über Überwachungsdiktatur und Falschmeldungsverbreitung diskutieren werden. Sie hat jetzt ihr Buch rausgebracht, GRM Brainfuck. Also eine Lesung, ein Gespräch wird das sein. Das ist auf jeden Fall eine Perle. Wir haben Gunter Dück vor Ort. Wir haben wahnsinnig viele Leute, die man einfach nicht verpassen darf. Es ist wirklich schwierig, das rauszuhieven. Audrey Tang aus Taiwan ist die Digitalministerin vor Ort, wird dort sein. Ansonsten lohnt es sich natürlich wirklich einfach ins Programm zu gucken und einfach festzustellen, was sind so meine Liebhaberthemen, und sich tatsächlich auch mal in Panels und Diskussionen zu setzen, wo man erst denkt, so huch, das ist gar nicht so richtig mein Thema. Ich bin doch eigentlich eher irgendwie interessiert an anderen Sachen, und sich dann aber inspirieren zu lassen.
Das ist ein super Tipp. Also am besten in Themen reingehen, die einem überhaupt nichts sagen, weil das hilft. Das sind meistens immer so die Sachen, die einem am meisten in Erinnerung bleiben. Aber du sagst es mal eben so lapidar, ja, kann einfach mal ins Programm schauen. Das ist ja, es ist ja auch wirklich ein Oschi, ja, das ganze Programm. Wie mache ich das am besten? Also wie machst du das? Am besten mit einer App, mit auf der Webseite? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps, sodass man sich das schön zusammenstellen kann, um das dann auch hinterher für sich nachvollziehbar machen? Gibt es da so ein paar Tipps vom Profi?
Absolut. Also zwei Sachen hast du selber gerade schon genannt. Natürlich auf der Website haben wir unser Programm abgebildet, und man kann da gut filtern nach irgendwie Stages und nach Themen und nach Speakern und alle möglichen Filterfunktionen. Wir haben diverse Apps, die tatsächlich auch aus der Community heraus programmiert werden, schon seit vielen Jahren. Die haben tolle Merkfunktionen, Filterfunktionen. Also mit der App, die man sich runterladen kann, würde ich auf jeden Fall wirklich startklar sein, wenn ich jetzt zur Republika als normaler Teilnehmer oder Teilnehmerin gehen würde. Ansonsten sich auch gerne unseren Twitter-Kanal oder unsere Facebook-Seite genauer angucken. Wir geben immer mal wieder so größere Tipps raus, wo wir die Leute einfach dazu aufrufen, hier vorbeizukommen. Also da kriegt man nochmal so ein bisschen Geheimtipps und kann sich inspirieren lassen. Und dann vielleicht noch als absoluten Geheimtipp: Wir haben in diesem Jahr das erste Mal ein sogenanntes Mentorinnenprogramm aufgesetzt. Da haben wir alte Hasen aus unserer Community gebeten, dass sie jetzt die Newbies so ein bisschen mal an die Hand nehmen und zeigen, wo es eigentlich lang geht auf der Republika, und sie einfach inspirieren für die Community und für die Themen. Und es gibt ein extra Hashtag für diese Mentoren, der heißt Ask the Mentor. Das heißt, wenn man sich mal unsicher ist, wo man jetzt hingehen sollte oder was alles Tolles ansteht auf der Republika, einfach die Tweets mit diesem Hashtag taggen und dann kriegt man vielleicht noch einen Geheimtipp aus der Mentorinnen-Ecke.
Jetzt gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die diese ganzen Geheimtipps dann beherzigen. Und das führt dann dazu, was ja eigentlich gut ist, aber manchmal auch ein bisschen herausfordernd, dass viele Räume, glaube ich, ziemlich voll sind. Also wie kann ich denn auch diese vollen, fast überbesetzten Räume auch bewältigen? Das ist ja schon manchmal so, dass man von Besuchern der Republik hört, oh, es war spannend, aber oh, es war so auch so eng irgendwie. Wie komme ich damit klar?
Also das eine ist natürlich, dass das ein gewissermaßen im Augenblick nur so ein Luxusproblem ist, worüber wir als Veranstalter uns natürlich freuen, dass einfach so viele Interessenten da sind. Nichtsdestotrotz haben wir das natürlich gehört und auch selber gesehen, auch im letzten Jahr war das ganz stark auch zu spüren, dass es wirklich eng wird. Und in diesem Jahr haben wir deswegen super viele neue Locations hinzugenommen. Das, was ich ja anfangs schon gesagt habe, zum Beispiel der Museumspark im Technikmuseum, da haben wir so, intern nennen wir es immer die Overflow-Bühne, da haben wir eine Open-Air-Stage aufgebaut, wo die wichtigsten Talks und die wichtigsten Streamings einfach live übertragen werden auf einer Bühne. Das heißt, alles, was auf Stage 1 und auf Stage 2 super wichtig ist und wo wir glauben, hier wird es voll, wird zum Beispiel dort schon mal live übertragen, sodass wir da entgegenwirken können. Plus das riesige Programm, was alternativ in allen anderen Spielstätten abläuft, dass man einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, auch am Anfang offen für Serendipity ist und sich auch mal in andere Talks dann reinsetzt, wenn man in große andere Hallen nicht mehr reingekommen
und
ist.
Und Videos und Audios, Aufzeichnungen von den Sachen, die ich dann, irgendwann muss ich mich ja entscheiden, dann doch verpasse, die kriege ich hinterher aber noch.
Absolut. Wir haben wie immer Streaming und Live-Recording und es wird getaped und es wird gestreamt, was das Zeug hält. Der Zugang darüber dazu, der existiert auch direkt auf unserer Website. Das heißt, man kann da einfach auf die Startseite gehen und sich dann sofort die Talks angucken und ja, kann so auch digital dabei sein.
Jetzt ist ja schon am Wochenende das Netzfest, am Sonntag die Präpublika und am Montag geht es dann offiziell los. Wie groß ist denn das Chaos bei euch? Eine lange To-Do-Liste noch?
Nee, das wäre natürlich absoluter Worst Case, wenn jetzt noch sehr lange To-Do-Listen sind. Aber natürlich, je näher das Event rückt, desto kleinteiliger werden die To-Dos. Ne? So, während man erst das grobe Ganze plant, ist man jetzt wirklich an der Umsetzung von so, oh, hier brauche ich noch einen Getränkechip und oh, da brauche ich noch einen LAN-Kabel oder eine Schuko oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es wird wirklich sehr, sehr kleinteilig. Aber die To-Do-Listen sind überschaubar und wir sind gut aufgestellt.
Also wenn noch ein Getränkechip übrig ist, Herr Perler wird den bestimmt nehmen und den teilen wir uns dann. Dann können wir schon Limo schlürfen. Janine Koch, herzlichen Dank. Die Direktorin der Republika hat uns einen Überblick über das Programm gegeben. Und wir freuen uns dann und sehen uns dann am Montag.
Ja, toll. Ich freue mich auch. Bis dann.
Und wir haben, Herr Pähler, auch noch einen Tipp für euch. Der fehlt jetzt gerade so ein bisschen in der Aufzählung. Aber
ja, eigentlich bei den Highlights hätte der kommen können.
Ja, hätte ich jetzt auch erwartet. Nämlich Was mit Medien on Stage. Wir haben es schon erwähnt. Ihr könnt mit uns eine Folge Was mit Medien aufnehmen. Am Mittwoch, am dritten Tag, um 11 Uhr am Stand von Deutschlandfunk Nova. Und ich freue mich auf unseren Gast total. Maria Lorenz wird da sein, die Podcast-Produzentin. Gästeliste Geisterbahn-Hörerinnen kennen sie auf jeden Fall. Sie ist auch beim Alles gesagt Zeit Online-Podcast mit dabei und vielen anderen Projekten. Und ihre Podcaster-Tipps, die kriegen wir dann von ihr Mittwoch, 11 Uhr, Was mit Medien on Stage mit Herrn Pähler und mir. Und wir machen auch ein Quiz, ne?
Ja.
Schlag den Pähler.
Gegen uns, also gegen mich.
Ja.
So. Also, aber es können nur drei mitmachen. Also ich möchte auch noch Chancen haben zu gewinnen. Also wer sich wirklich mal mit mir messen möchte, und das ist schon eine Herausforderung, finde ich, kann sich bewerben, schreibt uns eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de und dann schauen wir mal. Also live sehen können wir uns auf jeden Fall und ob wir uns quasi auch direkt auf der Stage battlen können, wird sich dann zeigen. Also mail@deutschlandfunknova.de, wenn ihr dabei sein wollt.
Und wenn ihr sagt, ich möchte gerne das Quiz gegen Herrn Pähler gewinnen, dann müsst ihr auch noch nicht mal ein Republika-Tickets haben, denn für diese drei Personen haben wir natürlich auch ein Ticket. Also mail@deutschlandfunknova.de, packt in Betreff am besten Was mit Medien rein und dann haben wir für drei von euch ein Ticket und spielen dann auch am Mittwoch um 11 Uhr ein kleines Medienquiz gegen Herrn Pähler. Ich freue mich, Herr Pähler.
Ich mich auch. Wobei ich es schon ein bisschen komisch finde, dass wir Anreize setzen müssen in Form von Tickets, dass die Leute sich mit mir treffen wollen. Aber egal. Naja, so ist das halt.
Ja. Ja.
Man soll der Wahrheit ins Auge sehen.
So ist es, Herr Pähler. Ja. Ne? Was mit Medien, das Köpfe spielende Medienmagazin. Herr Pähler, ich würde sagen, wir schicken dich einfach nochmal ins Bootcamp, oder? Für nächste Woche.
Meinst du, ich hab's nötig?
Ja.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Könnte sein.
Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Wir können nochmal auf die Medienmeldung der Woche schauen. Und wir haben heute auch, damit es im Bootcamp auch richtig, wirklich reinhaut für dich oder für mich, Herr Perra. Ja. Haben wir noch Benjamin Weber bei uns, der uns jetzt hier schön genau auf die Finger schaut, damit es mit rechten Dingen zugeht.
Und den Schiedsrichter machen.
Ja. Wie steht's denn jetzt?
0-0.
Okay, sehr gut. Auf die erste Aufgabe. Ich möchte anfangen.
Okay.
Ich habe mich total gefreut und über meine erste Frage, beziehungsweise eigentlich über den Anlass meiner ersten Frage, sagen wir mal so. Nicht über die Frage als solche. Ich möchte von dir wissen, ich werde jetzt gleich ein Zitat vorlesen.
Oh nein.
Ja, und du, ich möchte von dir wissen, wer eigentlich Urheber dieses Zitats ist und in welchem Zusammenhang dieser Mensch dieses Zitat benutzt hat. Ja? Also es ist kein langes Zitat, ist englischsprachig, nicht lang. Ein Zitat heißt wie folgt: 50 years of making people's lives better, 50 years of having people believe in themselves. Hat wer gesagt und in welchem Zusammenhang?
Der Microsoft-Chef.
Und warum hat er das gesagt?
Satya Nadella hat das gesagt.
Nein, hat er nicht. Gesagt hat das New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio gestern als aus Anlass 50 Jahre Sesamstraße in New York tatsächlich eine Sesamstraße. Sozusagen eine Straße, in die Sesam Street umbenannt wurde. Ja. Und das gab es ja schon mal zum 40. da, aber nur für kurze Zeit. Jetzt für immer. Und ich fand das so einen schönen Satz über das, wir sprachen ja vorhin noch so ein bisschen im Kontext Grimme Online Award, dass so Angebote für Kinder fehlen. Es gibt ja tolle Angebote für Kinder, nur kommen die irgendwie aus einer anderen Zeit. Das wollte ich nochmal als ein bisschen Kinder zu erinnern. Stimmt, ein bisschen mit reinbringen. 50 Jahre, überleg dir das mal.
Ist die eigentlich noch cool heute, die Sesamstraße? Wenn ich jetzt...
Wisst ihr das? So ein bisschen, glaube ich. Nicht so richtig. Also die ist nicht mehr so präsent wie bei uns.
Was war dein Lieblingscharakter, Herr Pferdert?
Herr von Bödefeld. ich weiß gar nicht, gab es den eigentlich in der US-Variante auch? Nein.
Nein, das ist eine deutsche Figur.
Ja, ich weiß. Aber ehrlich gesagt... Ich habe das lange Jahre nicht wahrhaben wollen, aber man mag ja oft diejenigen, die einem selbst am nächsten sind.
Ja, das stimmt. So, also, ich habe auch eine Frage für dich, Herr Perra. Und zwar, wir haben ja mal hier in Was wird mir eine kleine Serie gehabt. Wir haben nämlich mal eine Korrespondentin auf ihren Weg in Silicon Valley begleitet. Britta Wedeling vom Handelsblatt ist vor 5 Jahren schon dorthin gegangen. Und jetzt kommt sie zurück nach Deutschland. Sie wird nämlich in Deutschland Chefredakteurin von einer Konferenz. Von welcher Konferenz?
Einer Konferenz?
Ja. Ist auch interessant, ne? Was die Leute so nach ihrem Job machen. Also nach ihrem aktuellen Job.
Erstmal finde ich ja schon mal spannend. Also heißt sie auch, hat also wirklich die Funktion, ist Chefredakteurin einer Konferenz?
Sie soll die Konferenz inhaltlich steuern und da so eine Medienplattform aufmachen. Macht ja Medienplattform überall. Wir machen jetzt auch bald, sind wir bald hier nicht nur Radio und Podcast, wir machen eine Medienplattform, Perra.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt heimlich googeln und ganz leise eingeben.
Ich gebe den Tipp. In Süddeutschland. Was hip ist in Süddeutschland? Das geht.
Die DLD? Na, ja, vielleicht. Ist das zu groß?
Fast. Bits and Pretzels.
Na gut, fast.
Fast. Kein Punkt für dich, oder?
Ich schaue auf den aktuellen Zwischenstand. Es steht 0-0.
Wir sind richtig. Das wird Burner nächste Woche, Herr Päder.
Ich finde aber auch schwere Fragen.
Ja. Aber wenn ich es schaffe, dass die meine Gegner nicht punkten, habe ich ja auch schon mal mit der Defensivtaktik auch ganz gut was erreicht eigentlich.
Ja.
Muss ich die Fragen dann selbst mitbringen eigentlich? Egal.
Nee.
Lass uns kurz über eine ja auch irgendwie ewig sozusagen hochlebende Krimi-Sendereihe im Fernsehen schauen, den Tatort. Da gibt es ja demnächst, viele sagen zum Glück, im Saarland ein neues Ermittlerduo. Und bevor die jetzt sozusagen auf der alten guten Mattscheibe oder irgendwie auch auf sonstigen Kanälen gestreamt ihren ersten Fall aufklären, sind die gewissermaßen Opfer eines Verbrechens geworden, jetzt jüngst. Und da möchte ich von dir wissen, was ist eigentlich passiert?
Oh, ich hab's nicht geguckt.
Das kannst du auch nicht gucken, weil das ist ein Verbrechen in der echten Welt.
Ach so.
Es ist ja noch nie ausgestrahlt worden.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Es ist auch nicht so spektakulär. Es hätte nicht die Mordkommission aufgeklärt. Es ist aber tatsächlich von einer Gruppe Jugendlichen das Tatort-Set im Saarland verwüstet und beschmiert worden. Das ist nicht schön. Aber man hat die Leute schon gefasst und es wird alles wieder hergerichtet. Und zum Glück ist der erste Tatort ja auch schon abgedreht. Also alles safe. Muss man nicht wissen, aber ich fand es irgendwie nett.
Ich wusste es auch nicht. So, ich habe eine Frage für dich. Diese Woche groß in den Nachrichten, der ZDF-Fernsehgarten kommt zurück aus der Winterpause. Da sind wir froh. Kiwi wird wieder moderieren für Wochen.
Ja.
Pur, Stefan Jürgens, Kati Kellys, Chippendales, das sind ja so typische Leute, die da immer so rumhüpfen im ZDF-Fernsehgarten.
Sind die auch im Fernsehgarten?
Ja.
Bist du sicher?
Ja, wirklich, die waren schon mal da. Da sehe ich auf der Webseite.
Okay.
Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. So, und dann ein anderes großes Jubiläum. Heute, Frauke Ludewig, seit 25 Jahren moderiert sie exklusiv bei RTL.
Ja.
25 Jahre, das ist der Hammer. Ich möchte von dir wissen, was ist älter? Frauke Ludewig oder der ZDF-Fernsehgarten?
Also, da ich ja Hoffnung habe, eines Tages Frauke Ludewig persönlich nochmal zu treffen, sage ich natürlich alleine aus charming Gründen natürlich der ZDF-Fernsehgarten.
Charming Peter. So good, but so wrong.
Ja, egal. Hauptsache, zu sagen, komm gut rüber.
Ja. Tatsächlich war sie 30, als sie das erste Mal bei Exklusivaufsendung ging. Ich glaube, so viel kann man sagen. Mhm. Der ZDF-Fernsehgarten hatte 1986 Premiere.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage auch aus dem Bereich.
Wie
ist noch kurz der Punktestand?
Also es ist ein sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Schnecken. Es steht weiterhin 0-0.
Na komm, lass uns.
Ich hätte nichts gewusst von euren Fragen.
Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ich habe, obwohl ich das gar nicht beabsichtigt habe, eine dritte Frage kommt im weitesten eigentlich auch aus dem Fernsehkosmos bei mir. Und zwar kursiert ja heute so ein bisschen, das ist noch nicht bestätigt, das Gerücht, dass Frank Thelen bei Höhle der Löwen aufhören möchte.
Zu Recht.
Ja, vielleicht. Viele sagen zu Recht. Er hat ja ohnehin schon sozusagen sich jetzt seinen Löwenstuhl geteilt in dieser Staffel. Ich möchte jetzt auch nicht von dir wissen, was ist älter, Höhle der Löwen oder Frank Thelen, sondern ich möchte wissen, wie viele Staffeln war er denn dann dabei, sollte er nach dieser Staffel aufhören?
3.
Nein.
4.
Nein.
5.
Nein.
6.
Ja, aber du darfst nicht raten.
Ach so.
6 Staffeln tatsächlich.
Okay.
Egal, aber er hat auch ein bisschen verdient gemacht, um das ganze Startup- und Gründungsthema im quasi so Mainstreaming zu machen, oder?
Eine Frage habe ich noch an dich.
Ja, komm raus damit, jetzt gewinne ich.
Herr von Bödefeld.
Ja.
Wie heißt denn der mit Vornamen?
Karl.
Nein, Uli.
Ah! Ulrich.
Uli.
Echt?
Mhm.
Aber mit Doppel-L.
Nein.
Nein.
Wie steht's?
Es steht weiterhin 0-0. Ist das der Endstand?
Ich finde, ich habe die schöneren Antworten gegeben.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das europäische Medienmagazin.
Zwei Stichwörter lösen gerade in der Medienszene hier in Deutschland große Betroffenheit aus. Armin Wolf und die FPÖ. Bei unseren Nachbarn in Österreich geht es mal leider wieder um die Pressefreiheit.
Vor einem Jahr haben wir berichtet, wie Österreichs Politiker die Journalisten vom öffentlich-rechtlichen ORF an die kurze Leine nehmen wollten.
Ja, wir hatten zum Beispiel auch im vergangenen Juni Österreich hier wieder als Thema. Da sprachen wir darüber, wie ORF-Journalisten im Netz nicht mehr die eigene Meinung äußern sollten.
Und im September ging es um eine brisante Mail aus dem österreichischen Innenministerium, in der vor kritischen Medien gewarnt wurde. Und gemeint waren Medien wie der Standard oder der Falter.
Im Dunstkreis dieser Meldung tauchte immer wieder auf die populistische Partei FPÖ. Und die sorgt auch für den Skandal im aktuellen Fall.
Armin Wolf ist quasi der Konterpart in diesem Fall und der ist auch hier in Deutschland sehr bekannt, auch wegen seines Twitter-Accounts. Er moderiert ZIP2, vergleichbar mit Tagesthemen oder Heute-Journal hier bei uns in Deutschland. Und vor ein paar Tagen hatte Armin Wolf im Interview mit dem FPÖ-Europa-Spitzenkandidaten Harald Wilimski einen Cartoon der FPÖ-Jugendorganisation mit Abbildung im nationalsozialistischen Stürmer verglichen. Der Politiker drohte daraufhin mit Folgen und bekam dabei auch Unterstützung von seinem Parteikollegen, der im ORF-Stiftungsrat sitzt. Und dieser forderte daraufhin eine berufliche Auszeit von Armin Wolf und, oh Wunder, dieser will diese aber eben nicht nehmen.
Die Aufregung ist groß. Wieder ein Angriff auf die Pressefreiheit, sagen viele. Armin Wolf sagt zwar, dass in Österreich Journalisten weder körperlich bedroht oder eingesperrt werden, aber er hätte vor ein paar Jahren es nicht für möglich gehalten, dass eine Regierungspartei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk derart unter Kontrolle bringen möchte.
Was ist von der Situation jetzt zu halten? Das kommentiert jetzt bei uns Olivera Stajic. Sie ist Redakteurin und Kommentatorin bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Olivera.
Hallo, guten Abend aus Wien.
Als die Debatte rund um Armin Wolf, wir haben sie ja gerade schon versucht, ein bisschen zu skizzieren, bei dir aufploppte, was war dein erster Gedanke da?
Mein erster Gedanke war, ach, schon wieder, weil ich war davor kurz offline, ich war im Urlaub und in dem Moment, wo ich Twitter eingeschaltet habe, wo ich auch sehr aktiv bin, dachte ich, ach nein, ist schon wieder die gleiche Sache. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass der ORF und auch nicht das erste Mal, dass Armin Wolf persönlich angegriffen wird von der FPÖ. Also dachte ich, ja, einfach nochmal eine Steigerung des Ganzen.
Dann lass uns den Fall doch mal aus verschiedenen Seiten betrachten. Fangen wir mit Armin Wolf an. Warum ist Armin Wolf hier im Zentrum des Geschehens?
Ich glaube, dass die FPÖ sich schon länger, wie man so schön bei uns sagt, auf den Armin Wolf eingeschossen hat, weil er sich als sehr kritischer Journalist, als sehr als jemand, der seine Interviews sehr gründlich führt und sehr, sehr kompetent dabei auftritt, einfach sich zu so einer Art Galionsfigur im negativen Sinne für die FPÖ so ein Image aufgebaut sich hat. Und er steht jetzt einfach da als Symbol für den ORF, den die FPÖ auch, als sie noch Oppositionspartei war, sehr heftig kritisiert hat. Und jetzt eben als Regierungspartei auch mit einer Gesetzesänderung zusammen mit dem Koalitionspartner ÖVP einfach noch mehr unter Kontrolle bringen will, als das ohnehin in Österreich eigentlich der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der ORF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, steht, seitdem es ihn gibt, einfach mehr oder weniger unter politischen Einfluss der Parteien, die immer wieder natürlich versuchen, da Einfluss auszuüben und kritisieren. Nur das, was jetzt passiert, finde ich, ist einfach mehr als Kritik. Also das ist jetzt wir haben ein neues Stadium erreicht. Erstens mit der Figur und mit der Person vom Armin Wolf, der ständig persönlich angegriffen wird, aber auch mit der Art und Weise, wie diese Angriffe, also ich würde das nicht mehr Kritik nennen, das sind tatsächlich Angriffe. Also die Art und Weise, wie diese Angriffe ausgeführt werden in der Öffentlichkeit, hat einfach eine neue Qualität.
Dann lass uns tatsächlich da nochmal auch bleiben. Stichwort ORF. Wir hatten vorhin auch schon ein paar, Schlagzeilen aus der jüngeren Vergangenheit zitiert. Wenn du sagst, es hat eine neue Qualität, wie sehr trifft dieser Fall jetzt konkret den ORF? Und aber auch mal noch die Frage, welche Figur macht eigentlich der Sender in dieser aktuellen Debatte?
Also vom Rabitz, vom Chef des ORF, vom Generaldirektor hat man, glaube ich, in den letzten paar Tagen wenig gehört. Viele Kollegen und natürlich auch die Redaktionssprecher und so weiter stellen sich immer wieder hinter Armin Wolf, das ist ganz klar. Der ORF ist jetzt, würde ich sagen, in einer schwierigen Situation, auch weil gerade ein neues ORF-Gesetz ausgearbeitet wird und man ist vorsichtig. Man wird sehen, angeblich soll es 2020 kommen. Da wird auch immer wieder darüber diskutiert, wie sich der ORF finanzieren soll. Es werden auch immer wieder Kampagnen derzeitige Finanzierung, also gegen die GIS-Gebühr, es wird in Österreich eine Gebühr eingehoben, da werden Kampagnen dagegen geführt. Also die derzeitige Regierung möchte gern den ORF aus dem Budget finanzieren, was aber bedeuten würde, dass es quasi abhängig ist von der jeweils aktuellen Regierung, und ich glaube, das wäre nicht so gut für den ORF.
Das Interessante ist ja, wenn wir uns das auch mal anschauen, du hast gerade schon gesagt, das sind ist nicht mehr nur Kritik, das sind Angriffe, also hier werden auf jeden Fall Grenzen überschritten. Dann lass uns doch mal das vielleicht ein bisschen einordnen mit dem, was vergleichbar in anderen Ländern passiert. Also beim Blick über den Tellerrand. Wie lassen sich diese Geschehnisse mit dem vergleichen, was wir vielleicht in anderen Ländern sehen?
Also diese Art und Weise, wie man die freie Presse angreift und einzelne Journalisten sich rauspickt, ist, glaube ich, eine für rechtspopulistische Parteien, für rechtspopulistische Politiker, für weit rechts stehende Politiker einfach sehr typisch. Also man kann das in Ungarn sehen, wo die Geschichte natürlich viel weiter fortgeschritten ist, wo die freien Medien auf jegliche Art gegängelt wurden und fast zum Schweigen gebracht wurden. Man sieht das zum Beispiel auch sehr gut an der Person von Donald Trump, der immer wieder einzelne Medien sich rauspickt, die er angreift, und immer wieder auch einzelne Journalisten. Diese Art von Angriff eigentlich, da geht es eigentlich selten um Inhalte, da geht es einfach darum, die Journalisten und ihre Arbeit zu diffamieren und sie sozusagen als politischen Gegner darzustellen. Also sie werden kritisiert, als wären sie Opposition, als wären sie jemand, der eben politisch gegen die jeweilige Partei oder den Politiker agiert, und als würden sie nicht einfach nur ihre Arbeit machen, nämlich kritischen Journalismus.
Die große Frage, die, wenn wir jetzt nochmal auch konkret auf den Fall schauen, ist ja jetzt, was jetzt eigentlich tun? Auf jeden Fall haben bestimmt jetzt viele im Kopf und wir hatten das auch, wenn man jetzt mal auch auf Kommentare hier in Deutschland schaut, immer wieder auch gehört, da kann man doch jetzt eigentlich nicht tatenlos zusehen, ist so ein Impuls. Aber kann man denn überhaupt was tun und wenn ja, was?
Also in Österreich gab es auch sehr viele Solidaritätsbekundungen, so eben wie in Deutschland auch. Also am Montag gerade gab es eine große Journalistenpreisverleihung von der Presseclub Concorde. Da haben alle geschlossen, obwohl der Armin Wolf nicht anwesend war, sind alle geschlossen hinter ihm gestanden, haben das erwähnt, dass man da nicht zusehen kann. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund, sich irgendwie in die Opferrolle zu begeben. Ganz im Gegenteil, ich finde, wir sollten einfach weiterhin unsere Arbeit so gut es geht machen, weiterhin kritischen Journalismus machen und auch klar machen, dass Pressefreiheit ein hohes Gut ist und dass wir das verteidigen. Also ich glaube, momentan kann man das machen. Sollte man das machen, ja.
Sagt Olivera Stajic vom Standard in Wien. Herzlichen Dank.
Dankeschön, danke. Liebe Grüße aus Wien.
Herr Pähler, das war sie. Eine Stunde Was mit Medien für diesen Donnerstag.
Es war mir eine große Freude, muss ich sagen.
Mir auch. Ich freue mich aber schon, wenn wir uns dann nächste Woche persönlich in Berlin sehen. Nicht nur wir beide uns, sondern auch dann mit euch zusammen auf der Republika. Mittwoch 11 Uhr dann auf der Bühne zeichnen wir dann auf. Und ihr hört es dann Donnerstag natürlich dann auch wieder hier bei Deutschlandfunk Nova. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.